Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende. Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht Stunden.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ah, oh, keine Ahnung, ob man mich gehört. Es hat da einen fliegenden Wechsel gegeben. So, jetzt haben wir mal Kopfhörer an. Aber irgendwie höre ich mich selber jetzt nicht.
Wir hören dich.
Schon. Ich muss mich lauter machen, dann höre ich mich. So, das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass die Minidisc nicht läuft, weil man müsste sie halt damals vorher löschen. Und es hat hier einen neuen Minidisc gegeben, der jetzt zwar die Minidisc wieder ausspuckt. Das habe ich mittlerweile schon hergebracht. Was soll's. Man muss halt beim Radio Lora gucken, CD holen, respektive das MP3 anfordern. So schlimm ist das auch nicht. Die machen zum Glück auch eine Aufnahme davon. Ja, ich glaube, ich hole mal wieder eine CD beim Lora. Weil, das ist jetzt gerade noch ein guter Stichpunkt zum Anknüpfen. Nämlich, Lora braucht dringend Geld. Und haben wir irgendwo Dings aufgeschrieben? Das Spendenkonto.
Ich glaube, das ist das Telefon,
Mann.
Ich habe kein Mikro.
Ja, klar. Stress doch nicht. Im Hintergrund sind sie mir am Schreien nicht so. So. Also, euch hört man, mindestens hört man die Stühle knarzen. Sehr gut. Herzlich willkommen zur 50. Sendung Hackerfunk. Man sollte meinen, nach 50 Sendungen sollte alles reibungslos klappen, wie bei den Grossen. Sollte man meinen, tut es aber nicht. Nicht so ganz. Das macht auch ein bisschen den Charme aus. Vor 50 Jahren haben wir angefangen mit dem vor 50 Sendungen haben wir angefangen mit dem Hackerfunk und jetzt sind wir da und mit mir im Studio ist auch wieder der Axel.
Uhu.
Genau.
Ich wiederhole mich.
Stimmt, du hast vorher schon gesagt. Und wir haben einen Gast bei uns, der auch schon mal da war, der Dirk Daimeke vom Daimhard Podcast. Hallo Dirk.
Hallo Martin.
Dirk hört man auch wunderbar. Ja, So viel zum Mikrofontest, immerhin das funktioniert. Wir haben noch ganz kurz ein zusätzliches Mikrofon aufbauen, Kopfhörer einstecken. Was man halt so macht, wenn man noch nicht Radio macht und will Radio machen. Und wir haben hier auch, kann man live mitchatten im IRC. Ich muss jetzt sagen, dass ich allerdings offline bin. Ich habe genug hier, um mich verzetteln am Mischpult.
Du hast schon genug Knöpfe vor dir.
Stimmt, ja. Knöpfe und Hebel und Lämpli, wo ich dann nachher nachlegen muss, schauen, dass da alles klappt. Aber soweit scheint da nichts zu fest verschraubt zu sein. Sehr gut. Und man kann auch live ins Studio anrufen. Das macht zwar amigs niemand, ich sage aber die Telefonnummer jetzt trotzdem nochmal. Nämlich ist das Radio Lora, das ist 044 567 24 00. Oder für wenn ihr aus dem Ausland anruft, 0041 44 567 2400. Die Leitungen sind offen.
Und wenn wir gerade bei Nummern sind, Postgeldkonto vom Lora ist 80 14 4039.
Wunderbar. Ich muss ja dann am Ende der Sendung nochmal wiederholen. Ja, weil Lora ist finanziell nicht so auf Rosen gebettet, absolut nicht. Und wenn ihr wollt, dass unter anderem auch so Sendung wie der Hackerfunk weiterhin live könnt senden und nicht einfach nur als Podcast im Internet allenfalls gestreamt werdet, dann sind die Leute immer dankbar für eine Spende. Jo, machen wir weiter mit den Terminen.
Oh,
ich nehme mal an, dass du da ganz geregelt hast, Axel.
Ja, ja, also fangen wir gerade mal an mit einem Thema, das auch Dirk ein bisschen betrifft. In 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe, gibt es die UboCon, die Ubuntu-Konferenz in Leipzig wieder. Und zwar am 14. bis 16. Oktober.
Das siehst du goldrichtig.
Genau. Gleichzeitig, dummerweise, aber geografisch gleiche Ecke, wie soll man sagen, Verweis auf die letzte Hackerfunk-Sendung, die Datenspuren in Dresden, eine CCC-Veranstaltung vom CCC-RV-Kreis in Dresden, 15. bis 16. Oktober, also nur Samstag bis Sonntag, aber egal. Ja. Dann was Lokales, 18. Oktober, das ist der Mittwoch, die Woche, also Mittwoch in 2 Wochen, kommt Richard Stallman an die ETH Zürich und wird dort einen Vortrag halten über das, was er, glaube ich, immer so erzählt. Also er erzählt immer das Gleiche, aber es gibt Leute, die haben es noch nicht gehört, und das ist im Raum ETH F5, also eine ETA an der ETH. Gebäude ist ETA, wie A wie Arnold hinten dran, F5, ja. Organisiert oder zumindest mitorganisiert von der Free Software Foundation Europe, Gruppe Zürich.
Zu welcher Uhrzeit?
Danke, 17 Uhr.
Also kann man den St. Gnutius mal wieder sehen.
Und es ist Dienstag, nicht Mittwoch. Sehe ich gerade noch, steht hier. Ja, was haben wir denn sonst noch? Dann sind wir auch schon wieder im Anfang November. Dort gibt es dann unter anderem den Brandenburger Linux-Infotag, wo zumindest Venti und ich auch kommen wollen.
Dort wird man uns auch treffen, ja.
Ja, ich werde dort wahrscheinlich einen Emacs-Crash-Kurs geben, soweit ich das in Erinnerung habe, dass es angenommen worden ist. Mhm. Gleichzeitig ist noch die Teedose in Eindhoven, das ist ein holländisches Hacker-Treffen im Herbst. Eine Woche später, also das ist alles am 5. November, dazu nochmal. Eine Woche später ist die FSCons, die Free Society Conference and Nordic Summit. Ja.
Das ist Samstag, der 5. November.
Genau, Samstag, das nur heißt, Samstag.
Muss man also sagen, wir sind dann in Potsdam. Und es wird aber trotzdem einen Hackerfunk geben. Da,
halt aus der Konserve dann?
Ja, oh, da müssen wir noch schauen, was wir da machen. ja, könnten wir über den Äther.
Eben. FSCons, Free Society Conference and Nordic Summit in Göteborg in Schweden. Da möchte ich irgendwann auch mal hin. Das klingt interessant. Und gleichzeitig ist aber dummerweise, also in gewisser Weise für mich jetzt, die Open Rhein-Ruhr. Und Dirk freut sich hier schon. Also es klingt so, als wärst du auch da.
Ich bin auf der Open Rhein-Ruhr,
okay, ja. Also juhu. Alle, die hier im Studio sind, sind am 12. bis 13. November an der Open Rhein-Ruhr in Oberhausen im Industriemuseum im Rheinischen.
Ganz und, genau, lohnt sich in jedem Fall.
Und mit Gandau Autogramm. Wenn dann jemand eins will.
Da muss ich noch Karten bestellen.
Also, nein, wir machen das digital. Es wird ja auch Key-Signing-Party geben. Für alle, die was nicht verstanden haben, es wird dann irgendwann mal noch eine separate Hackerfunk-Sendung zu dem Thema geben.
Ah, hatten wir nicht schon?
Key-Signing, nein.
Ah, nee, nur Kryptografie. Hat was damit zu tun, aber ist nicht ausschließlich das. Gut, dann Linux Day in Dornbirn ist auch wieder. Da sind zumindest auch Venti und wir wieder. Dirk nickt auch. Okay, also die ganze Bande wieder.
Dort wird sogar einen richtigen Hackerfunkstand geben.
Yay. Und das ist am 26. November, auch ein Samstag, in Dornbirn in Vorarlberg in Österreich. Und zwar dem Teil, der nicht Österreichisch spricht. Ja, das wäre es eigentlich auch irgendwie so für 2011. Ja.
In Wien ist noch eine Security-Konferenz namens DeepSec. Die ist, glaube ich, am 13. Schau mal, deepsec.net. Habe ich dir mal irgendwann im IRC so zwischen Join und Leave gesagt.
Zwischen Tür und Angel, also, ja, genau.
So quasi. Die
15. bis 18. November.
Echt so,
also
ja.
Also die Konferenz irgendwie 17. bis 18. Die Trainings. Also das ist dann wahrscheinlich irgendwie so Workshop-mäßig oder so, 15. bis 16.
Ja, ich habe da auch letztens einfach mal quasi per Zufall davon erfahren, respektive ich bin angeschrieben worden, ob ich da irgendwie jemanden wüsste, der Interesse hat, da von der Schweiz aus. Und dann aber ein bisschen müssen sagen, so in die Richtung bin ich jetzt nicht wirklich vernetzt. Dann zum in erster Linie mal zum CCC Zürich geschickt, wobei das dort von dort auf mich kommen. Naja. Gut, machen wir schon mal ein bisschen Musik da, weil das eine Stück geht ein bisschen länger. Oder hast du noch mehr Termine?
Also eigentlich in 2012 gibt es noch ein paar neue Termine. Fast im Termin steht jetzt bekannt, und zwar 4. bis 5. Februar in Brüssel wieder. Und ansonsten wäre noch interessant, Easter Hack ist dieses Jahr in Basel im April 6. bis 9. April. Und Chemnitzer Linux-Tage 17. bis 18. März. So, jetzt macht Musik.
Ja, gut. Haben wir schon gesagt, was unser Thema ist heute eigentlich?
Ich glaube nicht.
Heute geht es um Debian, Linux-Distribution, Ubuntu und alle möglichen anderen Derivate von Debian. Mehr dazu gehört gerade nach dem Stück. Da sind 7 mit Schrei.
viel zu dünnen Wänden. Eine elende Woche, eine quälende Woche beginnt zu enden. Oh, oh, und jede Lüge, jede Träne treibt ihn weiter raus aufs Meer. Ein kleiner Kahn auf hoher See, der gern ein Schlachtschiff wär. Kein Land im Augenwinkel mehr, doch er wünscht es sich so sehr.
Und wir sind zurück, Hackerfunk Nummer 50, zum Thema Debian, Ubuntu und Family, wenn man so will sagen. Ja, zuerst mal vielleicht, was ist denn Debian überhaupt? Wo kommt das her? Was bedeutet der Name? Und für das habe ich ja zum Glück da meinen, jetzt wieder Co-Moderator, der Debian Developer ist. Axel, erzähl doch mal ein bisschen, was ist das?
Ja, also erstens mal ist Debian eine Linux-Distribution, so wie man viele andere auch kennt. Es ist eine der ältesten. Linux ist ja dieses Jahr 20 geworden. Ich glaube irgendwie 16. September oder sowas.
Das kommt auf die Zählung an.
Ah, okay.
Also, da gibt es einen guten Podcast darüber von Daimhard, nämlich die aktuelle Folge. Daimhard.net kann man dort hören, dann mir da nicht mehr allzu viel erzählen, genau. Wer jetzt wann welches Mail geschrieben hat und wer wann zusammengeflamed hat, weil Microkernel ja viel besser sei als monolithisch und Blafassel.
Genau. Und Debian ist dieses Jahr 18 geworden. So vor einem Monat ungefähr. Und wie Dirk vorhin schon richtig bemerkt, der ist sozusagen volljährig, zumindest in der hiesigen Zählung. Und das ja, ist schon
stimmberechtigt wäre es schon vor 2 Jahren gewesen.
ja.
Kommt auf das Land an.
Von den.
Ja, gut, ich komme jetzt mal von der Schweiz aus.
Von den großen Distributionen haben wir vorhin nachgeschaut, ist eigentlich bloß noch Slackware älter.
Also, Linux-Distribution, das ist. Das ist nicht nur einfach Linux, ist ja nur der Kernel, sondern da braucht es noch ein Programm dazu, ein Script, wo das Ganze zum Laufen bringt.
Ja, im Prinzip.
Unter Umständen noch Mausbeile anzeigen.
Es ist so. Eine Sammlung von Programmen, die aufeinander abgestimmt sind, sagen wir es mal so, damit sie zusammen funktionieren. Und das Ganze gibt es dann halt entweder eben zum Runterladen oder als CD oder so. Und das ist ein vollwertiges Betriebssystem für eben im Falle von Debian nicht nur ein PC, sondern es läuft auch auf vielen, vielen anderen Geräten, wie zum Beispiel irgendwelchen Heimservern, die es da zum Teil so in fix und fertig gibt, und man kann aber auch ein Debian Linux drauf machen.
GNU/Linux.
Ja.
Da haben wir noch dazu.
Das aber erst am 18. Oktober.
Ja, genau. Weil da ist Richard Stallman an der ETH und erklärt, warum da noch ein GNU/Schrägstrich davor muss. Wenn wir da aber gerade beim GNU/Schrägstrich sind, Debian ist eine der wenigen Linux-Distributionen, wo es nicht ausschließlich nur mit Linux gibt als Kernel, sondern es ist eine der wenigen Distributionen für das Herd-Betriebssystem. Das ist das Betriebssystem, was aus der GNU-Ecke kommt. Oder beziehungsweise es ist der Kernel, der aus der GNU-Ecke kommt. Debian bringt das Betriebssystem dazu. Und
es ist eine der wenigen Distributionen, die wirklich das GNU/Linux im Namen tragen.
Das stimmt auch. Ubuntu aber auch, oder?
Nein. Nichts Genaues weiß man nicht.
Okay, und Es gibt Debian auch noch alternativ mit dem FreeBSD-Kernel. Das nennt sich dann Debian GNU K FreeBSD. Ja. Das K steht für Kernel. Hat man eine Hackerfunksendung drüber. Wenti weiß welche Nummer.
Das ist Nummer 39 gsi.
Okay. Ja, also vor 11. Oh, das ist auch schon wieder ein Jährchen her. Kopfrechnen. Und was Debian auch noch ausmacht, eben, das sind die vielen Architekturen, auf denen es läuft. Ich hatte vorher schon ein paar erwähnt. Großrechner wäre eine andere. ARM, das sind die Prozessoren, die in vielen Nutels, in vielen Handys drin sind. Zum Beispiel auf dem Nokia N900, wo wir auch schon eine Sendung drüber hatten. Das Linux, das da drauf ist, besteht zu großen Teilen auch aus Paketen, die aus Debian kommen. Hm. Es gibt Debian auch für Power-PCs, also die alte Mac-Hardware. Es gibt Debian für Sparks, also die Hardware, die für den Sun kam.
Amiga, Atari, jetzt einmal Debian
Ja, das ist sogar gerade wieder ein bisschen im Aufleben.
Oh, okay.
Die Architektur heißt M68K für Motorola 68000. Und war schon mehr oder weniger am Aussterben und ist jetzt irgendwie wieder, wie heißt das im Englischen, so schön resurrected worden, also wiederbelebt.
Verweckt.
Aber diese Architektur lebt im Prinzip im Debian-Altersheim.
Ja gut, das wird es auch nicht viele neue Maschinen geben, wo die einsetzen. Also du willst irgendwie Linux auf deiner Waschmaschine laufen haben oder so.
Nee, aber es gibt Debian, also Debian ist die
Linux. Ja, zwar, wobei die neuesten Geräte, die mir jetzt so einfallen, mit einem Motorola 68000, sind glaube ich die Wahlcomputer in Deutschland gewesen.
Okay. Gab es da nicht noch irgendwas mit neuem Amiga oder so?
Das ist Power-PC-Architektur, okay. Ja. Da können wir vielleicht sonst mal
eine Sendung drüber machen,
ja.
Anyway, Debian ist eine, wenn nicht sogar die Linux-Distribution, die auf den meisten verschiedenen Architekturen läuft. Ich glaube, bloß noch NetBSD von den BSDs kommt drüber. Aber
ziemlich sicher, ja.
Aber dort vor allem auch, weil sie viele Unterarchitekturen haben, was bei Debian nicht so stark der Fall ist. Anyway.
Ja, NetBSD läuft teilweise sogar auf nur virtuell existierenden Plattformen, also was bis jetzt nur im Emulator gibt.
Okay, sowas gibt's? Auch nicht gewusst.
Echt, sowas ist da mal gewesen, ja.
Dann, und jetzt kommen wir langsam Richtung Ubuntu. Debian ist auch eine der Linux-Distributionen, von denen es ist die Linux-Distribution, von der es, glaube ich, am meisten Derivate gibt, oder eine zumindest davon.
Zu den Derivaten, da können wir dann nachher noch, weil das ist ein relativ großes Gebiet, da gibt es auch relativ viel.
Aber vielleicht sollte man noch kurz sagen, was ein Derivat ist, weil das ist auch wieder so ein Fremdwort, so ein komisches.
Das ist quasi wie ein Kind.
Ja, nee. Im Prinzip, es gibt viele Linux-Distributionen, die Debian als Basis genommen haben, um dann ihre eigene Linux-Distribution zu machen. Unter anderem, weil es halt den Vorteil hat, dass man sich um viele Sachen nicht mehr kümmern muss und sich um das kümmern kann, was einem Herzen liegt, warum man eine Variante davon selber gestalten möchte. Und eine davon ist halt das Ubuntu, und vielleicht erzählt Dirk gerade ein bisschen was über Ubuntu.
Ich wollte eigentlich davon erzählen, dass Debian wohl das ausgereifteste Paketmanagement hat, was es überhaupt gibt. Das müsste der Wenti auch auf seinem Zettel stehen haben.
Ich habe hier relativ viel auf dem Zettel stehen, wo der Axel jetzt schön alles durcheinander gehört hat. Also den Ablauf, den können wir eigentlich kribilisieren.
Wieso? Wir sind doch immer noch bei der Vorstellung, oder?
Nein, also Debian hat das DEP-Paketformat, und das findet sich in sehr, sehr vielen Geräten wieder. Das ist mehrfach migriert worden auf IPK, das ist, was in Mobiltelefonen läuft und auf Routern läuft, das OPK.
Ist wieder ein Fork davon?
IPK, sagt mir was, das wird unter anderem von Angstrom Linux benutzt, das läuft auf der Open Pandora, der dem Spiele Handheld.
Ja, IPK ist, glaube ich, entstanden für die OpenWRT-Distribution oder so.
Korrekt, ja.
Und auf dem Zaurus lief, Open Zaurus hatte das, und die haben es, glaube ich, geändert in OPK, was irgendwie sofort OPKG war das Programm, glaube ich. Und naja, gut, anyway. Es gibt viele Varianten davon, zum Teil, also IPK und OPK sind eher so im Stile von DPKG und dem Depp-Format nachgebaut. Es gibt Varianten, also Fink, die Open-Source-Pakete für Mac OS X, die benutzen auch das Paketsystem von Debian unten drunter. Eben das N900 hatten wir vorhin schon.
Und die wissen alle warum.
Es ist recht ausgereift, es ist recht komplex, aber dafür kann es auch recht viel.
Ja, vor allem es ist so komplex, wie man es haben möchte. Also man kann als Einsteiger mit dem Paketformat eine Menge tun, indem man einfach ein Aptitude und ein Apt-Get-Install auf irgendwelche Paketnamen macht. Und man kann, wenn man wirklich viel Ahnung hat, auch eine Menge mehr damit machen. Und deswegen wollen das auch alle haben.
Aber etwas, was Debian auch noch auszeichnet, ist nicht nur der Paketmanager, sondern auch die Philosophie, die dahinter steckt, eben von wegen GNU/Linux.
Ja. Debian arbeitet nach den Debian Free Software Guidelines, also denen sich alle Debian-Entwickler sozusagen verpflichtet haben, sich dran zu halten. Und im Großen und Ganzen der Inhalt ist, dass Debian nur freie Software verwendet und dort drin ist auch definiert, was Debian unter frei versteht. Und interessanterweise ist die Open-Source-Definition von der Open-Source-Initiative mehr oder weniger bis auf ein paar Wörtchen genau das gleiche. Also die Leute, die geschrieben haben, was Open-Source ist, haben dazu das, was Debian für richtig hält, als Basis genommen.
Wir hatten da gerade ein kurzes Streitgespräch darüber, dass gerade viele Hardware...
Kurz ist gut.
viele Hardware-Treiber eben nicht Open Source sind und dass trotz alledem auch viele Debianer Soft oder Hardware benutzen, die ja Restricted oder eben Closed Source-Treiber benutzen muss, um überhaupt den Rechner ins Rennen zu bekommen.
Aber es gibt da Kategorie Non-Free bei Debian.
Ja, bei Non-Free steht immer schön dick fett drauf, dass es nicht Bestandteil von Debian ist, aber von Debian bereitgestellt wird, um eben Probleme mit Hardware, die nicht ohne diese Treiber läuft, in den Griff zu bekommen.
Also das sind aber dann wirklich Treiber von Komponenten, wo nicht nur irgendwie eine Firmware nachladen müssen. Also Netzwerkkarten zum Beispiel sind so Kandidaten, wo immer noch irgendwo eine Firmware-Datei
braucht. Es gibt beides.
Das fällt da drunter.
Die Firmware, wenn es den Quellcode zur Firmware nicht gibt, dann fällt die drunter. Das ist leider Gottes der Fall für relativ viele WLAN-Karten und auch zum Teil normale Kabelnetzwerkkarten.
Aber da gibt's nicht viel moderne Hardware, wo da nicht drunter fällt.
Doch schon.
Ja. Dann habe ich immer die falsch gekauft.
Ja, also bei WLAN gibt es relativ viele, die dieses Problem haben, weil da viel in der Firmware auch kodiert ist bezüglich, ich glaube, gesetzlichen Einschränkungen, welche Frequenzen.
Regionenkodierung und so.
So
also respektive welche WLAN-Kanal in Europa oder in der Schweiz und so zugelassen sind.
Ja, wobei, also das ist oft in Software kodiert, aber mir fällt nicht ein, wie man das jetzt irgendwie einstellen könnte. Aber egal.
Doch, also beim ThinkPad, dort ist per Default der Kanal 13 abgeschaltet, weil der in gewissen Ländern auf 2,4 GHz, muss ich sagen, ist der Kanal 13 irgendwie nicht freigeschaltet.
Ja, aber eben ThinkPad sind da an auch gerade einer von den Teilen, wo du halt, einer von den Geräten, wo du die nicht freien WLAN-Treiber brauchst, habe ich auch im Einsatz, muss ich zugeben, weil ich habe ein ThinkPad.
Ja, ansonsten sind es eigentlich gute Geräte. Aber, ja,
aber du hast es erwähnt, es gibt...
Irgendwas ist immer.
Ja, irgendwas ist immer.
Ach.
Du hast es erwähnt, es gibt auch noch eine andere Sorte von Non-Free-Treibern, nämlich dort, wo die komplette Software, wo es keinen Quellcode dazu gibt, an der Stelle sei erwähnt NVIDIA-Grafikkarten. Da gibt es zwar freie Treiber dafür, aber die können leider Gottes noch nicht alles, was die Binärschrotttreiber können.
Ja, meistens ist es eine 3D-Beschleunigung.
Das
also und OpenGL.
Und mehrere Monitore. Und da betrifft es mich.
Kann der Nuvo auch noch nicht?
Ich weiß nicht, ob es mittlerweile kann, aber es gab mal eine Zeit, wo es nicht konnte.
Okay, gut, wir schweifen ab.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, wir machen zuerst noch ein Stück Musik, bevor wir dann zu der ganzen Debian-Derivat übergehen. Also Derivat und ja, die ganze Chimäre haben wir auch schon angesprochen. Also zuerst mal ein bisschen Musik. Da ist Phil and Pete mit dem Stück So is es.
Immer ist was.
Ach.
vorbei. Dann kommt eine andere Band und die ist neu. Dieser Song ist chancenlos, also lass ihn weg. Wir sind nicht gecastet, also hat kein Zweck. Und falls es eine CD gibt, steht die nie im Regal. Da gibt's einen Platz zu geben, also ist's egal. So ist es, so ist es nun mal. So ist es, so ist es nun mal. So ist es, auf jeden Fall. Ganz egal, vergiss es, was war denn nochmal? Vergiss es, was war denn nochmal? So ist es, auf jeden Fall. Ganz egal.
Ja, so ist es. Und wir sind wieder da, immer noch mit dem 50. Hackerfunk. Wir reden über Debian und was daraus sich alles abgespalten hat. Und jetzt kommen wir zu diesen Abspaltungen, zu den Derivaten von der Debian GNU/Linux-Distribution. Und die bekannteste, wo die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sicher schon den Namen gehört haben, ist Ubuntu. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn es nicht sogar die bekannteste Linux-Distribution mittlerweile überhaupt ist.
Kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
Kann man so sagen, hä? Aber wo kommt jetzt der Name Ubuntu überhaupt? Haben wir bei Debian überhaupt
erklärt? Nein, haben wir nicht gesagt. Mist, haben wir auch vergessen.
Grummel, also ganz kurz, Debian.
Moment, Grummel ist auch eine Linux-Distribution. Ah!
Ja,
okay. Basiert auch auf Debian.
Ja.
Okay, gut. Wären wir immerhin on topic.
Okay.
Also Debian.
Debian oder im Englischen Debian. Ausgesprochen ist das Zusammenwürfeln der Namen des Gründers des Projektes. Ian Murdoch. Und seiner damaligen Frau Deborah.
Damalig?
Ja.
Okay.
Ja.
Also Deb Ian.
Deb Ian, genau. Mhm. Und ja. Und ich weiß nicht, ob es nicht auch wie von Linux so einen Satz gibt. Und ja, hi, I'm Ian Murdoch and I'm pronouncing Debian.
Debian.
Und nicht, ja.
Aber Linux.
In den meisten, im deutschsprachigen Raum sagen trotzdem viele Debian und es stört keinen. Jo. Und in Frankreich sagen sie sicher auch Debian. Bekannte von mir wurde ja mal gefragt, ob das eine französische Kosmetikmarke sei.
Oder ein Mineralwasser.
Ja, Sackmesser und T-Shirts und Regenschirm habe ich schon gesehen.
Mit ja, das Debian war, weil sie so einen Regenschirm hatte, so einen weißen mit so einem fast schon T-Online magentafarbenen Swirl drauf. Und ja.
Also das Swirl, das ist das Debian-Logo.
Genau, das ist so ein Kringel.
Gut, kommen wir zu Ubuntu. Ubuntu hat ja einen bedeutungsschwangereren Namen als jetzt Debian, wo eher pragmatisch gewählt worden ist. Was hat es denn mit Ubuntu auf sich?
Nun ja. Also der Mark Shuttleworth, der damals Ubuntu gegründet hat, hat sich nach einer Distribution ausgeguckt. Nein, ich fange mal anders an. Hat nach einer Distribution gesucht, die er als Basis benutzen kann, und er hat selber lange Debian benutzt, und so lag es nahe, dass er auch Debian benutzt hat. Er kommt aus Südafrika, und aus Südafrika ist auch die Ubuntu-Philosophie bekannt, die so viel bedeutet wie, dass alles in der Welt zusammengehört und dass niemand ohne jemand anderen existieren kann und dass alles nur dadurch funktioniert, dass alles miteinander zusammentut. So mehr oder weniger. Man kann das bestimmt noch viel, viel hochtrabender formulieren, aber letzten Endes ist es das. Es ist alles ein Miteinander.
Ja, und dass das Wort Ubuntu kommt auch aus irgendeiner afrikanischen Sprache und bedeutet so viel wie zusammen oder miteinander.
Genau. Das Band des Teilens, das alles Menschliche miteinander verbindet.
Okay, das klingt jetzt hochtrabend.
Es gibt einen Artikel im ubuntuusers.de Wiki, den wir bestimmt verlinken können, wo das genauer erklärt ist.
Unbedingt. Super.
Ja. Und er wollte einen Linux für die Massen machen, das Debian damals nicht war.
Also es
und
es
sich Linux, auch immer noch ist.
Es Linux für den Endbenutzer, also für den Endanwender, für den, wo ich weiß, wo man den Computer einschaltet und wo will produktiv Arbeit erledigt haben. Also jetzt nicht für den Hacker, der einfach irgendwie um Computer quasi den Computer zum Selbstzweck benutzt. So verstehe ich das richtig?
Genau. Ich kann ja mal sagen, wie ich zu Ubuntu gekommen bin. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich war vorher auch bei Debian und ich war es satt, bei jedem Kernel-Update meinen WLAN-Treiber neu zu kompilieren. Das war
das
doof.
Das ist das Thema, was wir vorhin hatten.
Genau, das sind die Free Software Guidelines, die es halt nicht erlaubt haben. Damals gab es, glaube ich, Non-Free noch gar nicht.
Bin
ich mir gar nicht. Oder zumindest war der WLAN-Treiber nicht in Non-Free. Das kann sein.
Das kann gut sein, ja.
Ja. Und irgendwann war ich satt und dann habe ich durch einen sehr doofen Befehl mein System geschrottet. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es ja mal mit Ubuntu probieren. Habe es installiert. Das war Ubuntu 5.10, also Ende 2005. Und es lief auf Anhieb. Alles. Out of the box. Und ich musste nur irgendwie dreimal klicken und alles war da.
Ja.
Und das ist bei Debian ein wenig aufwendiger.
Das ist bei Debian etwas aufwendiger. Und überhaupt die ganze Installation, sagen wir so, braucht mehr, ich will nicht sagen Handarbeit, aber mehr Interaktion.
Und ein wenig mehr Wissen auch, ne?
Und damit auch ein bisschen mehr Wissen. Und da kommen wir eigentlich im Prinzip auch schon zu einem der Gründe, warum es von Debian relativ viele Derivate gibt. Die meisten Derivate von Debian sind eigentlich Derivate, die auf eine Zielgruppe zugeschnitten sind. Während Debian selber getreu dem Motto, universelle Betriebssystem, sich eben nicht auf einen Einsatzzweck einschränkt, zuschneidet, sondern nach wie vor versucht, für jeden Einsatzzweck bereit zu sein. Und das mit eben einer relativ hohen Qualität, trotz der Breite. Und entsprechend gibt es viele, viele, viele Distributionen, die auf Debian aufbauen als Basis, die große Bandbreite an Paketen nutzen und die Distributionen eben zuschneiden auf eine Zielgruppe. Bei Ubuntu jetzt vor allem Endbenutzer, würde ich sagen, oder es gibt ja auch Ubuntu-Server, aber auch dort eben auf einen Fix- und Fertig-Server für die gängigen Einsatzzwecke wie, sagen wir mal, Webserver, Mail-Server etc. Und du hast aber auch, also es gibt viele Live-CDs. Wir haben vorhin Grummel erwähnt, Knoppix, auch eine früher relativ bekannte Live-CD, die auf Debian aufbaut. Und wenn ich gerade hier mein IEPC vor mir sehe, auch das, also die erste Generation IEPC wurde mit Xandros Linux ausgeliefert als Firmware. Und auch das ist ein Debian-Derivat.
Ja, eins von der ersten Linux-Distributionen für die alte Xbox, Xebian, ist auch, ziemlich vermutet, ja, das Debian-Derivat. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich bei der Xbox nicht weiß, was es noch alles für Distributionen gegeben hat oder gibt. Für PlayStation 3, wo sie noch Linux hat können, bevor Sony irgendwie gefunden hat, mich schiessen auf Kunden, hat es auch mal ein Debian gegeben.
Ich weiß noch, an der FOSDEM kam dann ein Debian-Entwickler mit einer PlayStation 3, noch bevor sie auf dem Markt war, und hat dann irgendeinen ganz niedrig auflösenden Fernseher angeschlossen.
Oh,
und
ja, das habe ich auch mal gehabt, ich habe dann ziemlich schnell einen HDTV gekauft.
Ist das nicht irgendwie Yellowdog Linux? Kann das sein?
Nee, das ist Yellowdog ist anders. Sepp hat aber Sepp basiert definitiv nicht auf.
Das ist Debian basiert.
Das hat RPM Paketli.
Und ist schon sehr alt.
Entschuldigung.
Macht nichts.
Ja, Yellowdog ist eine Distribution für PowerPC, also vor allem Mac. Und, genau. So und
alte Macs.
Weil PS3 mit dem Zell-Prozessor auch auf PowerPC basiert, haben sie es dann auch noch angepasst dort drauf. Also ich habe Yellowdog installiert auf der einen PS3, die haben einfach nie updated, das heisst, dort läuft Linux noch drauf. Ja, wie viel das dort noch geht, keine Ahnung, also wie das dort noch weiterentwickelt wird für die PS3. Und nehmen wir mal an, dass Yellowdog Linux weiterhin entwickelt wird, aber PS3 wird wahrscheinlich einfach so mitgeschleift. Ja.
Ja. Im Daimhard-Podcast hattet ihr die GNU-Linux-Distributions-Timeline erwähnt und verlinkt, werden wir auch verlinken. Und das ist ein Graph, wo einerseits eine Zeitachse hat und auf der anderen Seite zeigt, von welcher Distribution jetzt welche Distributionen abgespalten, abgewandelt, aufbauend sind. Und wenn ich mir den so anschaue, die Hälfte des gesamten Graphes hat eine Verbindung zu Debian.
Eine direkte Verbindung zu Debian.
Ich würde sagen, insgesamt.
Okay.
Und davon ungefähr die Hälfte wiederum geht über Ubuntu. Also schon ein sehr großer Anteil und der Baum ist relativ beeindruckend. Und dann gibt es, also es gibt nicht nur Derivate von Ubuntu, die dann zweiten Grades Derivate von Debian sind, sondern es gibt auch noch Derivate von Derivaten von Ubuntu. Und also es ist beeindruckend, der ganze Graph.
Ja, das zeigt ja vor allem auch eins. Also Debian hat knapp über 30.000 Pakete und damit ist irgendwie für jeden etwas dabei, egal für wen.
Das ist eben wieder dieser Anspruch an das universelle Betriebssystem. Genau. Also es gibt Pakete, wo ich mich echt frage, wie viele Leute setzen das ein? Dirk, du hast vorhin noch die Debian Pure Blends erwähnt. Das sind im Prinzip auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Installationsmedien, Varianten von Debian. Und eine davon, die mir einfällt, ist Debian Mate, was auf die Benutzung von Debian in Krankenhäusern, Arztpraxen etc. zugeschnitten ist und sicher ein relativ kleiner Kundenkreis ist, aber doch einer, also ich sehe regelmäßig neue Pakete, die in der Paketsektion Science auftauchen und da gibt es verdammt viel Zeugs, wo ich mich echt frage, wie viele Leute benutzen das wirklich, aber es ist in Debian dabei. Genauso gibt es auch immer wieder Pakete, die eigentlich nur auf Handys oder so Sinn machen. Zum Beispiel zumindest auf klassischen Workstations, bevor man sich da einloggt, kriegt man so einen Login-Screen, wo man dann seinen Benutzername eingibt oder auswählt mit der Maus und dann sein Passwort und dann Enter drückt und dann loggt man sich ein. Und es gibt aber anstelle von diesem Login-Manager gibt es auch ein Paket NoDM, kein Display-Manager, der den Benutzer sofort einloggt. Und das ist ein Paket, wo explizit dabei steht, dieses Paket ist nicht gedacht für normale Arbeitsplatzrechner, das ist nur für Embedded-Geräte gedacht. Und auch das ist ein Paket, wo zum Beispiel geschrieben wurde für das OpenMoko, auf dem Debian übrigens auch läuft. Also OpenMoko, haben wir da schon mal eine Sendung drüber gemacht? Ist ein
nein, das einzige Mobiltelefon bisher ist ein 900, wo man erzählt darüber.
OpenMoko war ein Mobiltelefon, das bis auf ganz wenige Sachen, die sie aus gerechtlichen Gründen nicht aus freier Software machen konnten, aus freier Soft- und Hardware gemacht worden ist.
Ja, ich glaube, der GSM, also der GSM-Funkteil. Hat es OpenMoko überhaupt WLAN?
Ja.
Okay. Ja, beim GSM-Teil dort ist halt vor allem wegen der Hardware.
Ja, die Verschlüsselung ist mittlerweile anders geknackt worden, aber damals war sie noch hochgeheim.
Ja.
Ist sie wahrscheinlich auch jetzt noch aus rechtlicher Sicht, aber klar, ja, rechtlich und faktisch sind zwei verschiedene Sachen. Ja.
Und jetzt muss ich aber trotzdem, ich weiß es nicht auswendig, aber Ubuntu wie auch Debian machen, gibt es jeweils ein Paket. Wenn man das installiert, dann schickt das anonym Statistiken an die Distribution, welche Pakete man so verwendet, dass man es verwendet, welche Architektur. Und ich glaube, dort die Zahlen, die natürlich in keinster Weise irgendwie wirklich repräsentativ sind, aber dort schicken bei Ubuntu ungefähr 10-mal mehr Benutzer ihre Statistiken ein als bei Debian oder so. Irgendwie so die Größenordnung. Weswegen viele Leute halt sagen, dass Ubuntu mindestens mal 10-mal so viel Benutzer hat wie Debian. Weiß nicht.
Ich hab keine Ahnung. Also Debian läuft auf jeden Fall auf wesentlich mehr Plattformen und auch auf wesentlich mehr Embedded-Geräten wie Routern zum Beispiel. Von daher ist es schwierig, von Endbenutzern zu reden.
Das stimmt auch wieder, ja. Ubuntu hat halt den Fokus auf den Desktop, Großteil. Ich meine, es gibt ja auch den Server, aber der Schwerpunkt ist, glaube ich, sehr stark auf dem Desktop.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Schwerpunkte. Das eine ist ja, dass das Unternehmen hinter Ubuntu innerhalb von 10 Jahren Gewinn abwerfen will. Es wurde 2004 gegründet, muss also bis 2014 Gewinn abwerfen.
Und damit vor Canonical.
Von Canonical, genau. Und damit haben sie natürlich im Fokus auch die Business-Anwender.
Mhm.
Und für die Business-Anwender ist ein Serversystem toll, was halt einen definierten Release-Zyklus hat.
Ja,
das hat Debian leider nicht.
Hat Debian nicht, wobei es ja da durchaus momentan wieder Diskussionen gibt, sich etwas anzunähern. Sie versuchen es jetzt mit der Festlegung des Freeze-Termins, also des Termins, in dem die Features eingefroren werden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt gibt es für das kommende Stable-Release nur noch Bugfixes und keine neuen Features eben. Der wurde jetzt ein Jahr im Voraus festgelegt. Also wir wissen, im Juni nächsten Jahres ist der Freeze, egal in welchem Zustand Unstable gerade ist. Und ab dann wird versucht, das Ding glatt zu bügeln bis zum Release. Und wann das Release ist, das weiß man nach wie vor nicht. Das ist auch typisches Debian-Motto. Manchmal kann man es auch als Insider sehen, aber es ist fertig, wenn es fertig ist. Und das ist das, was halt manche Firmenadministratoren, Probleme bereitet, weil sie halt nicht planen können.
Das macht vor allem vor dem Hintergrund Schwierigkeiten, als dass die Stable-Version noch ein Jahr nach Release der nächsten Stable unterstützt wird. Das wird sich ändern. Glücklich, hoffentlich.
Sagen wir mal so, es ist in der Diskussion, ob sich es ändern will. Ich will dann nicht. Ich habe noch von keinem Entschluss gehört, aber es gibt die Idee, das zu machen wie bei Debian, bei Ubuntu Long-Term Support, dass ab Release 5 Jahre und mindestens ein Jahr nach dem Release des nächsten Stable-Releases, wobei ich nicht glaube, dass es mal 4 Jahre zwischen 2 Debian-Stable-Releases brauchen wird.
Also bei Ubuntu sind es 3 Jahre für Workstations und 5 Jahre für den Server.
Genau.
Und bei Debian kann es einen sehr, sehr hart erwischen, wenn innerhalb eines Jahres, was keiner glaubt, 2-mal eine Stable-Release rauskäme, dann wäre ein Stable-Release genau 1,5 Jahre unterstützen. Das ist ein bisschen wenig.
Ja, und es müsste dann Old Stable geben. Und das wird, ich habe gleich einen Knoten im Hirn.
Aber wir sollten vielleicht mal sagen, dass es 5 Grundzweige von Debian gibt.
Ja, vielleicht einfach dazu vorstellen, eben bei Ubuntu gibt es alles halbes Jahr ein Release. Und das hat ein Codenamen, die werden, glaube ich, alphabetisch durchnummeriert. Jetzt mal gerade bei O, was dann bei Z kommt, weiß man nicht.
So eigentlich Zebra.
Zickzack. Nein,
nach Z.
Dann müssen sie mit AA anfangen. Egal. Bei Debian ist es so, dass es mehrere, es gibt nur ein Release. Es gibt das Stable Release. Das passiert momentan so grob alle 2 Jahre. Und das ist das Ziel, auf das Debian immer hinarbeitet. Ein Stable Release zu machen, das wirklich sehr stabil ist und alles gut zusammenpasst. Und die die Entwicklung passiert in Debian Unstable, was nicht mal so unstable ist, aber ab und an auch mal kaputt sein kann. Also ist nur für versierte Linux-Benutzer zu empfehlen, das zu benutzen. Und alles, was in Debian Unstable, also jedes Paket, das in Debian Unstable für 10 Tage drin ist und keinen Release-Critical-Bug-Report bekommen hat, wandert in den Testing-Zweig automatisch. Und alle Abhängigkeiten müssen auch schon in Testing sein, so rum. Und Testing ist sozusagen die Vorfassung vom nächsten Stable. Aus dem Testing wird irgendwann das nächste Stable-Release abgeleitet. Und dann gibt es eben noch für die Zwischenzeit, das vorherige Stable wird dann irgendwann in Old Stable umbenannt. Das ist momentan Debian Lenny, Stable ist momentan Squeeze. Und das nächste Stable-Release und jetzige Testing heißt Wheezy. Auch so Codenamen.
Die Codenamen sind Figuren aus Toy Story, das muss man dazu sagen.
Genau, sind alles Figuren aus Toy Story, weil, ich glaube, der erste Toy Story-Film auf Linux-Rechnern gerendert wurde.
Und Sid ist das Unstable, weil Sid ist nie fertig.
Sid ist der Codename für Unstable, und zwar Sid ist in Toy Story das böse Nachbarskind, das immer alles kaputt macht. Passt irgendwie.
Ja.
Deswegen wurde es auch genommen. Und da gibt es noch Experimental, aber das hat keinen Codenamen, ist auch keine eigene Teildistribution, sondern ist ein Zusatz zu Unstable von Sachen, die definitiv nicht für den Endbenutzergebrauch gedacht sind, weil relativ experimentell oder noch nicht 100% fertig oder so.
Also ich würde dem Endbenutzer auch kein Unstable empfehlen. Davon.
Ja, los. Nee, eben nur für Versierte oder Entwickler. Und dann gibt es noch die Diskussion schon länger um ein Rolling-Release innerhalb von Debian, parallel zu Testing. Das Problem ist, dass bei Testing ist ja das nächste Stable und ab dem schon erwähnten Freeze ändert sich in Testing auch nichts mehr Relevantes. Und es gibt Leute, die aber immer wieder die neuesten Versionen benutzen möchten, aber nicht unstable fahren, weil da halt wirklich auch mal was kaputt sein kann. Und auch Ubuntu, die ja immer mal alle halb Jahr Debian unstable nehmen, eine Kopie davon machen sozusagen und es dann auch so lange bearbeiten, bis es halt einigermaßen stabil ist. Und haben aber das Problem, wenn sie im sie sind ja zeitgebunden und Debian ist es nicht, und wenn sie im falschen Moment halt dann die Kopie machen müssen, dann haben sie relativ viel Arbeit, weil wenn es in dem Moment wirklich gerade kaputt war, dann ja, macht es sehr viel Mühe.
Aber sie synchronisieren später auch nochmal, das muss man dazu sagen.
Okay.
Und ich glaube, ein oder zwei Monate vor dem Release-Zeitpunkt ist ein Freeze.
Ja. Und dann, deswegen gibt es die Idee von einem Debian Rolling oder zwischendurch hieß es auch mal CUT, C-U-T für Constantly Usable Testing, also konstant nutzbares Testing, weil eben vorm Freeze ist es halt, sehen es manche Benutzer nicht als benutzbar an, weil es halt stehen bleibt. Und da ist, denke ich, noch ein bisschen was zu erwarten von in der Debian-Szene, weil ich bin mir sicher, das wird kommen. Die Frage ist einfach nur noch, wann und wie es genau aussieht. Und manche Leute befürchten halt, dass dadurch die Qualität des Stable-Releases eventuell verschlechtert wird, weil die Leute mehr Zeit in das Rolling-Release stecken. Aber das ist noch abzuwarten.
Wie ist, also wenn ich das so verstanden habe, das Rolling-Release, das wäre dann so, dass dort die, wenn jetzt von OpenSSH eine neue Version rauskommt, dann wird die beim Rolling-Release dort rein eingebaut, während es oder sagen wir, es gibt eine neue Version von OpenSSH, die einen Bug fixt, einen kritischen, dann wird beim Rolling Release dort die neue Version mitgeliefert.
Während bei Stable, wird
Patches dann backported, genau. Und man hat im Prinzip zwar eine sichere, aber gleich noch die alte Version.
Genau.
Das ist etwas, was mich immer irgendwie ein bisschen irritiert hat bei Debian Stable. Ich habe weil ich gehe davon aus, ja, wenn ich einen Bug fixe, dann gibt es eine neue Version. So, oder? Dann müsste ich ja die Versionsnummer vom entsprechenden Programm ändern. Der
generelle Punkt an der Stelle ist, dass viele Softwareprojekte, wenn sie ein neues Release machen, nicht ausschließlich Bugfixes in die neuen Versionen einbauen, sondern auch vielleicht neue Features oder leichte Änderungen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel, also OpenSSH ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die eine komische Nummerierung haben, an der sich nicht erkennen lässt, ob es ein Bugfix ist oder nicht. Aber nehmen wir mal Samba. Bei Samba, da gibt es irgendwie, ich glaube, da ruft jemand an. Guck mal, das Telefon.
So spät noch. Naja.
Hallo?
Hallo, Radio Lora, wer haben wir am Telefon? Jetzt hier.
Grüß mich.
Ja, jetzt hören wir dich.
Wer ist da?
Grüß mich, aber ich bin nicht live in Sendung, oder?
Doch. Doch. Das ist der Hackerfunk, ja. Geht's hin.
Ich leite eigentlich wegen etwas anderes, aber das...
etwas anderes.
Ich erreiche niemand bei der Info oder bei der
Etwas anderes kommt nachher. Sorry, wir sind live auf Sendung.
Entschuldigung.
Mach nichts.
Viel Spaß noch bei der Sendung. Tschüss.
Danke, ciao. Aha.
Okay.
Auf Topic Angriff.
ich war bei Samba. Ja, Samba hat... erster Teil der Versionsnummer ist sozusagen das Major-Release. Größere Änderungen. Zweites sind kleinere Änderungen. Und letzter Punkt der Versionsnummer sagt uns... im Prinzip ist es ein Bugfix-Release. Also wenn wir jetzt irgendwie so ein 3.4.5 haben und 3.4.6 rauskommt, dann hat sich da relativ sicher nur irgendein Bugfix, wurde ein Bugfix eingebaut. Und wenn es irgendwie 3.5 ist, dann ist es irgendwas Neueres, wo sich auch Änderungen einschleichen können, wie es funktioniert, wie es konfiguriert wird etc. Und das Problem ist aber, dass manche Bugfixes sind vielleicht minimal oder nicht security-relevant und die kommen dann nicht nach Debian, sondern wirklich nur die Security-Fixes. weil sonst die Gefahr besteht, dass eventuell das Programm nicht mehr mit den anderen Programmen, auf die es abgestimmt ist, sauber zusammen funktioniert und das will Debian einfach vermeiden.
Hm. Und okay, ja, macht Sinn. Ja.
Das machen alle anderen aber auch so, tatsächlich.
Ja, also Ubuntu macht das auch so, wobei sowohl bei Ubuntu wie auch Debian es mittlerweile ein paar Programme gibt, wo halt dann, also Mozilla Firefox ist so ein Fall.
Chromium, ja.
Und Chromium. Bei Ubuntu wird dann wirklich auch die neue Major-Version genommen. Bei Debian wird nicht die neue Major-Version genommen, sondern wenn es die alte nicht mehr supportet werden kann, fliegt sie mit dem Release des nächsten Stables aus dem Old Stable raus. Ja, wir sind knapp mit der Zeit, ich weiß.
Das, das ist aber nicht Neues im Hackerfunk. haben wir noch irgendetwas Wichtiges vergessen? Irgendein grosses Fass, wo wir jetzt noch 5 Minuten Verschluss können aufmachen?
Ich möchte nochmal auf die unglaubliche Anzahl an Paketen zurückkommen und dass es Sinn macht, dass es Derivate gibt.
Ja, mach doch.
Gerne.
Also, es macht Sinn, dass es Derivate gibt.
Ja,
warum? Warum?
Willst du das warum sagen?
Nein, sag ruhig.
Also meiner Meinung nach ist das, Debian ist ein universelles Betriebssystem, das für viele, viele Zwecke geeignet ist, aber eben nicht zielgruppenorientiert. Das heißt, wenn du es für deinen Zweck benutzen möchtest, dann musst du es selber dorthin biegen. Und bei vielen Derivaten ist es so, sie sind auf einen Zweck oder auf ein paar wenige Zwecke zugeschnitten. Ein Zweck kann auch sein Endbenutzerfreundlichkeit, ohne dass man großes Wissen von Linux hat, dass man es benutzen kann. Andere Zwecke wie mDebian zum Beispiel ist für Embedded-Geräte, wo einfach abgespeckt ist bis zum geht nicht mehr, aber es tut trotzdem noch. Also Doku rausgeflogen, Debug-Symbole rausgeflogen, all das Zeugs rausgeflogen, was man nicht ganz dringend braucht. Und so gibt es eben viele verschiedene Zielgruppen. Es gibt auch von Grummel, einer Live-CD, gibt es ein Derivat, Grummel Forensik. Das ist zugeschnitten eine Live-CD zur Analyse von Einbrüchen in Rechner. Also auch so Zielgruppen gibt es. Das sind halt dann irgendwelche Polizeibeamten oder Sicherheitstechniker, die das benutzen.
Es ist halt so, dass es bei der schier unübersichtlichen Anzahl an Paketen schwierig ist, eine Wahl zu treffen, wenn man keine Ahnung hat. Das ist es einfach. Mhm. Und diese Wahl nimmt halt eine Distribution oder ein Derivat ab.
Ja.
Das ist einfach.
Im schlimmsten Fall kann man da auch noch bei der Linux-User-Gruppe Schweiz mal anfragen. Die haben ja regelmäßig Treffs. Auch noch ein bisschen Werbung. Ja, uns rennt Zeit davon. Wir hätten vermutlich noch 2 Stunden weiter können erzählen, aber die die Sendung nach uns machen, sitzen bereits draußen auf dem Sofa.
Ich sehe da nur einen Adi, aber.
Wenn das richtig sehe, nein, direkt vor dem Fenster.
Ah.
Ich weiß es nicht. Jo, es nickt. Also, dann spielen wir noch ein bisschen Musik, während wir das Studio räumen und Platz machen für die Sendung nach uns. Der Programmzettel fehlt hier leider. Auf dem Studiocomputer steht nur, wie es uns gefällt. Irgendetwas aus dem Bereich von der Lesben oder der Schwulen. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran.
Ansonsten in einem Monat, 5. November, Samstag wieder, 19 Uhr, Hackerfunk.
Wie immer auf Radio LoRa, 97,5. Und wir sagen Ciao miteinander.
Schöner.
Tschüss. I'll be there for you.
hand in mine. Our past behind us, we've come so far. Sunday smiled. Sunday smiled.